Wenn wir über das Kernmerkmal der deutschen Wirtschaft sprechen, dann fällt oft ein Begriff: der Mittelstand. Familienunternehmen, Hidden Champions, das Rückgrat unserer Industrie und Versorgungssicherheit. Der Standort Deutschland ist also divers. Und wie kommt es dann, dass wir mit so vereinfachten Kategorien darüber sprechen, was es braucht, um wieder Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit freizusetzen? Was geht denn verloren, wenn vor allem angestellte CEOs, große Investoren oder Verbände darüber sprechen, wo die aktuellen Hürden liegen? Zum Beispiel die Gesellschaft am Standort selbst. Um Geschäftsmodelle in Deutschland zu erneuern, um international relevant zu bleiben, braucht es nämlich eine Mischung aus Verbindlichkeit und Risikobereitschaft, aus starken Traditionen und neuen Impulsen. Über diese Mischung sprechen wir mit Nadine Kammerlander. Sie lehrt am Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung und forscht seit vielen Jahren zu genau diesen Fragen. Mit ihr reden wir über langfristiges Denken und unternehmerische Verantwortung in diesen turbulenten Zeiten. Mein Name ist Maja Göpel, ihr hört Neudenken, den Podcast von Mission Wertvoll. Heute zum Mittelstand und seiner Rolle in einer sich wandelnden Wirtschaft. Wenn ihr möchtet, dass wir solche Perspektiven weiter sichtbar machen, dann unterstützt uns gerne auch finanziell. Liebe Nadine, herzlich willkommen.
Hallo Maja, danke für die Einladung.
Also ich muss ja immer ganz ehrlich sagen, ich habe so eine ganz kleine Schwäche für Personen, die in ihrem Werdegang unterschiedliche Disziplinen mal angeguckt haben. Bei dir war es in dem Fall erst die Physik, bevor du zur Betriebswirtschaftslehre gekommen bist, ne? Mhm. Wie ist dir das passiert?
Das war ehrlicherweise Zufall, also Serendipity würde man heutzutage sagen. Ich habe die Physik immer geliebt, habe mir dann aber die Frage gestellt, was mache ich eigentlich damit? Und damals, zu der Zeit hatte ich noch nicht so viel unternehmerische Vorbilder, sonst hätte ich wahrscheinlich einfach ein Startup gegründet. Und so bin ich mehr oder weniger durch Zufall in die Unternehmensberatung reingerutscht und habe dort gemerkt, Wirtschaft ist eigentlich doch ganz spannend. Also für einen Physiker ist sowas eine relativ starke Erkenntnis, denn normalerweise versucht man das eher zu vermeiden. Ich habe aber in der Zeit gemerkt, dass ich das einfach total spannend fand, mit Menschen auch zu tun zu haben und zu verstehen, wie Menschen miteinander agieren, wie Unternehmen miteinander agieren. Und das hat dann meine Neugierde geweckt und so habe ich begonnen zu promovieren über das Thema Familienunternehmen und bin dann dort tatsächlich hängen geblieben und mache das jetzt ungefähr 15 Jahre später immer noch. Einfach, weil es mir so viel Spaß macht, auch die Neugierde, das Arbeiten mit Menschen, aber auch das Neutrale auf Situationen gucken zu verbinden. Das ist eine ganz spannende Kombination, finde ich.
Und in dem Fach erlaubt es das auch ganz gut, oder? Also du bist mit deinen Studierenden dann unterwegs, ihr besucht auch die Unternehmen, die du gleichzeitig beforscht und ihr seid da viel auch im direkten Austausch, sonst stellt man sich ja gerne mal vor, und bei der Volkswirtschaft ist manchmal, man rechnet mehr die ganze Zeit, aber ist gar nicht so im Kontakt mit den Akteurinnen und Akteuren, die man eigentlich berechnet.
Ja, also da bin ich vielleicht auch ein bisschen ein seltsames Exemplar. Die meisten Physiker, die in die BWL gegangen sind, davon gibt's viele, die machen sehr viel quantitative Berechnungen, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Und ja, ich liebe meine Zahlen auch, aber der Großteil meiner Forschung ist tatsächlich qualitativ. Das heißt, ich führe Interviews durch, wir sprechen mit Unternehmen. Und wenn man so auf die Universitätslandschaft und die Professorenlandschaft schaut, dann gibt es oft zwei Typen. Die einen, die eigentlich nur Praxis machen und gar nicht erst versuchen, das Ganze zu theoretisch zu erklären und Konzepte zu entwickeln. Und die anderen, die finden wir ganz, ganz besonders auch in den USA, in den Ivory Tower Schools. Das sind diejenigen, die zwar Konzepte entwickeln, die aber ehrlicherweise oft nichts mit der Realität zu tun haben. Und bei uns an der WHU ist der Anspruch, beides zu tun, also methodisch saubere, gute Forschung zu machen, die aber gleichzeitig nah am Unternehmen ist. Und das ist auf der einen Seite ehrlicherweise sehr, sehr anstrengend, weil eben sehr, sehr viel Arbeit. Auf der anderen macht es aber einfach auch unglaublich viel Spaß, weil wir so tolle Unternehmen besuchen dürfen. Und das geht dann wirklich von der Wellpappe-Herstellung bis zu den Keksen, zur Tiernahrung und viele weitere Betriebe, die ich in den letzten Jahren besuchen durfte und mich mit denen austauschen durfte, was immer wieder meinen Horizont erweitert hat.
Ja, dieses immer mal in die Praxis eintauchen und gucken, ob diese theoretischen Konzepte da einen Schlüssel zum Verstehen bieten. Also das ging mir auch häufig so. Hast du eine Sache, fällt dir was ein, wo du dachtest, das hat jemand theoretisch erklärt und ich habe gedacht, wow, das ist komplett irgendwo an der Realität vorbei?
Oh ja, also wir haben bei uns in der Wissenschaft gibt es ein Journal, das nennt sich Academy of Management Journal. Da will jeder publizieren, weil sobald man da publiziert hat, bekommt man eine Professur. Ging mir ehrlicherweise auch so damals.
Und das wissen, glaube ich, die wenigsten, ne? Das ist wirklich so Gatekeeping-Journal. Ja, ja. Aber es gibt so einzelne in den Disziplinen-Journals, da musst du rein, damit du dann in der Exzellenz bist, um berufen zu werden. Und damit bist man natürlich auch stark in der Prägung, wer auch immer da die Auswahl trifft und die Reviews trifft.
Und das dauert halt zum Teil bis zu 3 Jahre von der Einreichung bis zur Publikation. Also mein längster Prozess, also eins meiner Paper von meiner Doktorarbeit, das hatte ich 2010 begonnen und das wurde 2018 veröffentlicht. Ja, das sind Zeiträume, die mag man sich gar nicht vorstellen.
Hoffentlich war da nicht zu viel Empirie drin.
Das war sehr theoretisch, das ist immer noch relevant. Naja, und auf jeden Fall dort gab es mal eine Studie, die dann auch quasi übersetzt wurde in die Praxis. Und es ging darum, wie man mit toxischen Chefs umgeht. Und ich fand das spannend. Das heißt, ich habe den Artikel dann gelesen und dachte mir nur so, nee, das kannst du nicht machen. Ja, das ging dann eben darum, wie man dann den Chef vorsichtig auf sein toxisches Verhalten anspricht. Und alles, wie es beschrieben wurde, war so not gonna happen in reality. Ja, weil das einfach, ne, das war total idealistisch. Und jeder, der schon mal irgendwie in einer schwierigen Situation war, weiß, das sind genau die Dinge, die einfach nicht funktionieren. Ja, aber vermutlich haben sich da die Wissenschaftler dann einfach abspeisen lassen von irgendwelchen oberflächlichen Antworten in irgendwelchen Fragebögen, ohne das mal selber kritisch zu hinterfragen.
Oder auszuprobieren.
Ja, oder so.
Und wieso bist du genau bei Familienunternehmen gelandet? Weil wir wollen ja heute mal gucken, was macht diesen Mittelstand so besonders? Mhm. Und Familienunternehmen sind ja eine Kategorie da drin. Sonst wird es auch nach Größe definiert. Vielleicht kannst du uns da mal in dieses Feld ein bisschen mitnehmen.
Also, ich habe ja gerade vorher schon erzählt, ich war dann in der Beratung, habe festgestellt, Wirtschaft ist doch ganz spannend. Aber es gab eine Sache, die hat mich unglaublich aufgeregt. Und zwar war das so die fehlende Konsistenz. Und wir haben bei einem Unternehmen dann gearbeitet, beraten und wir haben ständig die Strategie umgeworfen. Ja, und es war eigentlich klar, dass mit dem Geschäftsmodell würde man jetzt eigentlich in den nächsten Jahren keinen Gewinn machen. Keiner hat sich das aber ehrlich eingestanden, sondern jeder versuchte irgendwie, dass die nächsten Quartalszahlen jetzt nicht ganz tiefschwarz, sondern vielleicht einfach nur noch dunkelgrau aussehen. Und irgendwann in diesem Fall kam dann ein neuer Investor und das war eine Familie, eine Unternehmerfamilie. Und die hat gesagt, Leute, wir wissen doch alle, dass es irgendwie die nächsten Jahre hart wird. Lasst uns das einfach doch mal anerkennen und jetzt arbeiten, sodass wir in ein paar Jahren Gewinn machen. Und das war für mich ein echter Aha-Effekt, weil ich dann erstmals das Gefühl hatte, dass die Arbeit auch wirklich Sinn ergibt und man nicht einfach nur Maßnahmen vorschlägt, die die nächsten Quartalszahlen verbessern, sondern etwas, was wirklich dauerhaft Wert schafft. Und da dachte ich mir, okay, das ist ehrlicherweise die Art von Wirtschaft, die erstens mal besser zu mir als Person passt und die ich zweitens aber auch viel, viel spannender finde. Und als ich dann angefangen habe, mich mit Familienunternehmen zu beschäftigen, habe ich festgestellt, diese Eigentümer, diese Familien, die sind unglaublich spannend. Ja? Also ich weiß, ja, manchmal gibt es Organisationen, die als die besseren Menschen darstellen. Das ist natürlich absolut Quatsch. Ja, es gibt immer solche und solche. Ja, diejenigen, die ein Unternehmen hervorragend führen, diejenigen, die das nicht ganz so gut tun. Ja, diejenigen, denen Werte sehr am Herzen liegen und aber auch diejenigen, denen es vielleicht doch nur ums Geld geht. Aber es ist immer eine spannende Geschichte dahinter. Es ist immer auch eine gewisse Psychologie dahinter, die die entsprechenden Fälle auch beeinflusst. Und das ist einfach spannend, so dass ich jetzt seit über 15 Jahren mich eigentlich Tag ein, Tag aus mit Familienunternehmen beschäftige.
Also die Fusion ja auch zwischen Eigentum, Haftung und damit eben tatsächlich auch Verantwortung komplett in dieser einen entweder Familie oder eben Eigentümerstruktur, die auch über Generationen dann typischerweise ja weitergegeben wird. Ist das das Kriterium, auch was die Familienunternehmen von normalen mittelständischen Unternehmen ein Stück weit unterscheidet?
Ja. Also es gibt so ein paar Dimensionen, an denen sich Familienunternehmen vom mittelständischen Unternehmen unterscheiden. Jetzt muss man natürlich erstmal auch fragen, was ist eigentlich so die Definition von Familienunternehmen? Mhm. Das ist ganz, ganz schwierig. Als ich angefangen habe mit meiner Promotion, dachte ich mir, naja, das ist einfach eine Stunde und dann weiß ich, wie man das definiert. Aber nach irgendwie 2 Tagen hatte ich so viele unterschiedliche Definitionen, dass ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ne? Weil wir unter Familienunternehmen ja sowohl sehr, sehr kleine Unternehmen haben, ja, so kleiner Einzelhandel, Restaurants, Bäckereien, bis hin zu wirklich großen Unternehmen, auch beispielsweise bei BMW, bei Aldi spielt die Familie ja eine Rolle. Wie kann man es also definieren? Indem man eine Familie hat oder mindestens 2 Familienmitglieder, die ein Unternehmen langfristig in seinem Tun, in seiner Strategie beeinflussen. Ja, und das ist mal so die allgemeinste Definition. Und daraus ergeben sich mehrere Dinge. Das eine ist die Langfristigkeit. Mhm. Die allermeisten Familienunternehmer wollen ihr Unternehmen in der einen oder anderen Form an die Kinder weitergeben, sozusagen was schaffen, was über das eigene Leben und den eigenen Tod hinaus auch weiterwirkt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch dieses Thema, wir nennen das nicht finanzielle Ziele oder socio-emotional wealth in der Wissenschaft. Das bedeutet, dass die Entscheidungen im Familienunternehmen nicht immer rein finanziell maximierend getroffen werden. Ja? Also wenn man beispielsweise ein angestellter Manager von einem Konzern ist, dann muss man ja eigentlich so entscheiden, dass die Anteilseigner die höchstmögliche Dividende bekommen oder beispielsweise der Unternehmenswert steigt, die Aktie mehr wert wird. Das heißt, selbst wenn wir einen Manager haben, der beispielsweise mehr für, sagen wir mal, Nachhaltigkeit tun möchte oder mehr für den Standort Deutschland tun möchte, dann muss der sich immer vor den Aktionären entsprechend auch erklären und verteidigen. Ein Familienunternehmer hat hingegen jegliche Freiheiten, ja. Der kann ganz bewusst sagen, wir verzichten jetzt hier auf noch mehr Gewinnmaximierung und stattdessen bauen wir das neue Werk doch in Deutschland statt im Ausland oder wir verbessern unsere Prozesse und nehmen irgendwelche Materialien her, die umweltfreundlicher sind, auch wenn das jetzt erstmal den Gewinn mindert. Das machen nicht alle. Aber viele. Und das ist, diese Freiheit ist ein unglaubliches Kennzeichen. Und zu dritt.
Ich hatte das bei jetzt 2 Unternehmen vor allem auch beobachtet. Mit Ben & Jerry's war das eine, aber eben auch Body Shop. Damit mit Anita Roddick, die war ja für viele so eine Vordenkerin auch, die wirklich aus sehr viel kleinen Kommunen und kommunaler Produktion ihre Produkte erstellt hat, also in dem Fall Körperpflege. Und dann hat sie überlegt, ich skaliere das jetzt. Mhm. Das ist ja häufig so der Gedanke, ich mache das jetzt größer, um auch die Wirkung zu vergrößern. Und dann hole ich mir eben die großen Investoren rein und dann hat es wahrscheinlich auch mit der rechtlichen Rekonfiguration, ne? Also wenn ich Richtung Aktienrecht dann mich bewege, damit schränke ich mir aber umgekehrt, wie du beschrieben hast, ja den Gestaltungsspielraum ein. Die waren beide jeweils danach doch ziemlich enttäuscht, dass die Wirkung nicht multipliziert, sondern eher reduziert wurde. Ja. Würdest du das als ein klassisches Muster beschreiben?
Absolut, ja. Also irgendwann kommt für viele mittelständische Unternehmen die Frage, wie werde ich größer? Mhm. Ja? Nicht für alle, manche sind ganz glücklich damit, irgendwie auch mittelständisch zu bleiben, aber manche wollen dann natürlich doch den nächsten Wachstumsschritt machen und dafür brauche ich eben Kapital. Und das Problem ist, dass es jetzt auch nicht so viele Kapitalgeber gibt. Und die meisten Kapitalgeber da draußen, denen geht es dann eben doch vor allem um die Maximierung des eigenen Profits in möglichst kurzer Zeit. Und dann kommt es zu einem entsprechenden Wertekonflikt. Und wenn dann auf der einen Seite der Investor, der meistens ja auch sehr viel Macht hat, der auch meistens sehr gut ist, in Verhandlungen und dergleichen Druck ausübt, dann ist es oft so, dass die Werte, die das vorherige mittelständische Unternehmen ausgemacht haben, einfach doch nicht mehr überleben können.
Allein der Begriff feindliche Übernahme ist ja auch verrückt in dem Kontext. Also wenn ein Unternehmen nicht übernommen werden möchte, im Prinzip ist aber dann aus Kalkulationen auf der finanziellen Ebene tatsächlich stattfinden. Ja. Seit wann gibt es das überhaupt? Da sind doch auch rechtliche Rahmenbedingungen dafür verändert worden.
Ja. Ja, also ich meine, das sehen wir schon eigentlich, also schon sehr, sehr lange. Wir sehen allerdings im Moment viel, viel mehr Bewegung auch in dem ganzen Markt, was Verkäufe anbetrifft und dergleichen. Und was so diese feindliche Übernahme anbetrifft, für börsennotierte Unternehmen ist es so, da gibt es ja dann alle möglichen Regelungen und Anzeigepflichten und Ähnliches. Das sehen wir ja gerade beim Commerzbank, bei der Commerzbank-Diskussion. Genau. Viele von den Familienunternehmen, bei denen ist es so, die sind gar nicht an der Börse. Das heißt, sowas wie bei der Commerzbank passiert da oder kann da erstmal gar nicht passieren, sondern das sind beispielsweise GmbH-Strukturen, wo erstmal gar keiner von außen rein kann. Die Übernahmen kommen dann zustande, wenn die Familienunternehmer das Gefühl haben, sie können ihr Unternehmen nicht mehr erfolgreich weiterführen. Ja, ihnen fehlt beispielsweise das notwendige Kapital zum Wachsen oder sie sehen, sie müssten sich verbreitern, sie müssten mehr in Innovation investieren, sie müssten in weitere Länder gehen, aber sie haben einfach das Kapital nicht. Und das ist oft dann der Schritt, wo man oft auch so ein bisschen Zähne zusammenbeißend und unglücklich dann doch sich öffnet und sagt, jetzt hole ich mir jemanden hier rein.
Und also wenn ich so ein bisschen nostalgisch rumdenke, waren das nicht typischerweise dann auch Banken? Also gerade Familienunternehmen hatten ja häufig auch was sehr regional Eingebettetes. Und dann hatte man ja da bestimmte Kreditvergabestrukturen. Hat das dann einfach die Größenordnung irgendwann gesprengt? Oder hat sich eben der Bankensektor auch so stark verändert, dass wir da einfach an die Limits gestoßen sind?
Also die Banken mögen Familienunternehmen immer noch sehr gerne.
Schon, ne?
Ja, so ein Unternehmen, was einfach seit Jahrzehnten in der Region ist und erfolgreich ist, dem gibt man sehr, sehr gerne einen Kredit, weil man weiß, die können sich's gar nicht leisten, den nicht zurückzubezahlen. Aber wir haben zwei Dinge. Zum einen sind die Finanzierungsbedarfe einfach unglaublich gestiegen. Mhm. Zum anderen muss man sagen, Familienunternehmen standen schon immer den Banken sehr, sehr skeptisch gegenüber. Und mir fallen jetzt auf Anhieb drei Familienunternehmen ein, die mir im Gespräch gesagt haben, Bankkredite wollen wir eigentlich nicht, weil der Familienunternehmer, der möchte eigentlich die absolute Kontrolle über das Unternehmen haben und möchte niemanden haben, der ihm oder ihr da reinredet. Ja. Und das ist auch irgendwo verständlich, denn am Ende tragen die ja auch die Verantwortung. Ja. Die tragen die Verantwortung für all ihre Entscheidungen, die sie treffen. Ganz anders als beispielsweise Manager, Politiker und so weiter und so fort. Und da ist es auch verständlich, dass sie dann diese Freiheit haben wollen, wirklich ihre Entscheidungen zu treffen.
Vielleicht gehen wir noch mal einmal auf dieses Spezifikum an. Dann würde ich mit dir gerne noch mal diese Mittelstandslandschaft in Deutschland kurz angucken, weil die ja wirklich spannend ist. Es heißt ja dann immer, dadurch, dass die Familie eben auch weitergibt und die nächste Generation, dass diese Langfristorientierung auch stärker ist. Ich habe umgekehrt mal bei der KfW aber auch ein bisschen gemerkt, naja, es kann auch innovationshemmend sein, weil gerade wenn so Nachfolgen noch nicht geregelt sind oder sind da Beziehungen auf einmal im Weg, ne? Wer darf jetzt entscheiden, dass was anders gemacht wird, als Papa oder Mama das gemacht haben? Wahrscheinlich ist da ähnlich, wie du schon mal angedacht hast, kommt immer auch auf die Familie und die Menschen an. Aber typischerweise ist diese Langfristorientierung schon etwas, wo genau diese Unterscheidung ist. Und du erwähntest im Vorgespräch, dass das was Deutsches auch ist, dass das in den USA gar nicht so stark gegeben ist.
Genau. Also wir haben eigentlich überall oder fast überall auf der Welt eine wahnsinnige Anzahl von Familienunternehmen. Was uns hier in Europa und vor allem auch in Deutschland auszeichnet, ist, dass man das Unternehmen meistens an die Kinder oder einen guten Nachfolger weitergeben möchte. In den USA ist es häufig so, dass Familien ein Unternehmen aufbauen, aber dann quasi so zum Ruhestandseintrittsalter das Unternehmen verkaufen und das Geld dann entweder spenden, vererben oder was auch immer damit machen. Ja? Also so dieser Gedanke, meine Kinder sollen das fortführen, was ich mal aufgebaut habe, der existiert beispielsweise in den USA und in anderen Ländern gar nicht so stark wie bei uns in Deutschland. Und du hattest gefragt wegen der Innovation, das ist ganz spannend. Wir haben uns das auch mal mit einer sehr, sehr großen Studie angeschaut. Bei Innovation ist es ja auch nicht schwarz und weiß. Nee, genau. Das ist ja auch, wir unterscheiden da zwischen den inkrementellen Innovationen. Das heißt, dass man einfach was so ein bisschen besser macht. Ja, das wäre sozusagen so der Computer, der nochmal 10% mehr Akkuleistung hat oder irgendwie der Thermomix, der 3 Funktionen mehr hat oder das E-Auto mit ein bisschen mehr Reichweite. Und dann gibt es die radikalen Innovationen, die oft auch disruptiv oder diskontinuierlich genannt werden. Das ist sozusagen das, dass ich den Verbrenner durch das E-Auto ersetze, ja, oder dass ich überhaupt ein iPhone einführe, dass ich eine Plattform generiere, wo Leute was verkaufen können, also neue Geschäftsmodelle. Mhm. Und traditionell sind Familienunternehmen bei diesen inkrementellen Innovationen super, super stark, weil sie wissen, dass sie ihr Unternehmen verändern müssen. Aber bei den radikalen Innovationen sind sie zurückhaltend. Mhm. Und das hat oft mit dem Risikoverhalten zu tun, ja, weil sie einfach Angst haben, dass auch einfach alles kaputt geht. Ja, so eine radikale Innovation kann auch schiefgehen. Mhm. Wenn ich als Manager in einem Großkonzern die Idee habe, eine radikale Innovation einzuführen und sie geht schief, dann zucke ich mit den Schultern und denke mir, oh, blöd gelaufen. Ja?
Und je höher ich im Management war, umso mehr werde ich sowieso.
Ja, genau. Und im allerschlimmsten Moment nehme ich halt die Abfindung und gehe woanders hin. Ja? Mhm. Also könnte schlimmer sein. Aber wenn das Familienunternehmen ist, dann kann ich ja erstmal nirgendwo anders hin, ja. Dann weiß ich, dass ich irgendwie Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Arbeitsplätze vernichtet habe in dem Ort, in dem ich wohne, ja. Dass ich vielleicht das Familienunternehmen, was seit 150 Jahren besteht, dass ich die Person war, die aufgrund einer falschen Entscheidung dieses Unternehmen zugrunde gerichtet hat. Das ist hart, ja. Mhm. Und deswegen zögern viele Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer, da diese radikalen Innovationen einzuführen. Also das ist total nachvollziehbar.
Und hast du Beispiele, wo das aber gut funktioniert? Also weil zum Teil haben wir ja jetzt das in Deutschland, dass wir denken, oh, das wäre ganz gut, wenn wir ein bisschen schneller in den Dingen auch mal sprunginnovativ vielleicht zu denken. Also ich stelle mir vor, wenn das irgendwo eine Einbettung erfährt, dass breiter mitgetragen wird, also dass man so ein bisschen diese individualisierte Verantwortung vielleicht breiter aufstellen kann oder was wären Gelingensbedingungen?
Genau, also was so ein Modell ist, was sehr, sehr gut funktioniert, was eigentlich hervorragend funktionieren kann, nur noch öfter gelebt werden muss, ist, wenn das Familienunternehmen neben dem eigenen Unternehmen dann nochmal beispielsweise ein eigenes Startup quasi aufmacht und gründet, oft geleitet von einem Next Gen, also der Nachfolgegeneration, und da dann an disruptiven Innovationen auch arbeitet. Ja. Und dafür haben wir auch einige Beispiele in Deutschland, wo es beispielsweise um Hotelsoftware geht, die irgendwie die alten Prozesse ablöst, oder Plattformen, wo beispielsweise dann unterschiedliche Anbieter ihre Schuhe verkaufen können und ähnliches. Ja, also wirklich auch digitale Lösungen, die aber vielleicht jetzt nicht in, keine Ahnung, Künzelsau oder Landshut irgendwo auf dem Land von irgendwelchen langjährigen Mitarbeitern erarbeitet werden, sondern von jungen Leuten, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben und die dann für die Nachfolgerin oder für den Nachfolger im Startup arbeiten, das entwickeln und das Ganze dann quasi rückintegrieren. Und so kann man es schaffen, dass Familienunternehmen auf der einen Seite die Innovation weitertreiben, ja, durch diese quasi Ausgründungen, auf der anderen Seite aber auch das Kernunternehmen erstmal nicht gefährden.
Mhm. Und wenn wir jetzt, also es heißt ja immer, Deutschland ist auch so ein starkes Mittelstandsland. Mhm. Eigentlich ist es aber EU-weit ein Phänomen. Mhm. Du sagtest eben weltweit. Also die Anzahl der Unternehmen, die eher KMU oder Mittelstand sind 90%?
Ja, in der Tat.
Und dann sind da andere schöne Stolzfaktoren dabei, ne? 70% der Auszubildenden arbeiten dort. Es ist wie viel Prozent der gesamten Wertschöpfung?
So um die 50%, sagt man, genau.
Ich glaube in Europa sogar 53 oder über die 50%. Und das sind 99,8% der Unternehmen eher kleiner. Warum sind denn immer die Großen, die den öffentlichen Diskurs so bestimmen?
Ja, also wir haben ganz viele Mittelständler. Und die sind richtig, richtig gut. Ja, Hidden Champions, vielleicht können wir darüber nachher auch nochmal kurz sprechen. Aber das Problem ist einfach, die sind einfach damit beschäftigt, ihre Arbeit richtig, richtig gut zu machen. Und das heißt, die müssen sich entscheiden, wie sie ihren Tag gestalten. Und die gestalten ihren Tag dann eben dadurch, dass sie am Unternehmen arbeiten, dass sie mit den Mitarbeitenden ins Gespräch treten, vielleicht auch mit den Stakeholdern in der Region. Aber die haben oft gar nicht die Zeit und oft auch ehrlicherweise nicht die Lust, wirklich laut zu sein und ihre Belange und so weiter dann wirklich auch öffentlich vorzutragen. man muss sagen, wir haben in den letzten Jahren in der Gesellschaft auch Trends gehabt, dass manche Medien extrem kritisch über Familienunternehmen gesprochen haben, die Diskussion dann allein auf die Erbschaftssteuer auch reduziert haben, sodass viele Familienunternehmer das Gefühl haben, es ist ein absolutes Minenfeld. Sie wollen sich eigentlich gar nicht der Öffentlichkeit so groß zeigen und mit den Medien diskutieren. Aber das führt halt natürlich in der Konsequenz dazu, dass die guten Dinge, die einfach in den mittelständischen Unternehmen auch heute noch passieren, der größeren Öffentlichkeit oft gar nicht bewusst und bekannt sind.
Ja, bis hin zu, dass dann natürlich, wir haben ja sogar zwei Phänomene, also die Stiftung der Familienunternehmer und der Verband der Familienunternehmer, die sind ja zum Teil doch sehr hörbar und zumindest bei dem Verband ja auch ziemlich klar positioniert. Ne? Da geht es wirklich darum, die Besteuerung möglichst wegzuhalten. Und da sind auch viele sehr, sehr große. Also ich glaube, da stolpern einige drüber und sagen, Familienunternehmen, das hört sich erstmal so klein an. Und das sind ja auch immer die Argumente. Man kann sie nicht kaputt machen, wenn man zu stark besteuert. Aber da sind ja zum Teil unsere größten Konzerne mit dabei, wie du eben schon mal ein paar andeutetest, die aus einer Familie stammen, aber natürlich Größenordnungen haben, dass sie im DAX durch die Gegend schwirren.
Genau.
Ist das Teil vom Problem? Weil ich höre das schon bei einigen großen Mittelständlern, dass sie sagen, boah, das Image des Unternehmers, der Unternehmerin ist so negativ besetzt inzwischen.
Ja, also ich glaube auch, dass wir hier ein bisschen in diese Falle der Vereinfachung und der Gleichmacherei auch reinfallen, ja. Weil wenn man Familienunternehmen hört, jeder quasi an irgendeine besondere Art von Familienunternehmen denkt, ohne dass wir auch bedenken, dass wir ganz unterschiedliche Familienunternehmen haben. Und so ein 50-Mann-Betrieb, der irgendwo im hintersten Rheinland-Pfalz angesiedelt ist, der hat einfach ganz natürlich ganz andere Bedürfnisse als jetzt ein sehr großer Mittelständler, der oder ein Familienunternehmen, was vielleicht sogar an der Börse gelistet ist. Und es wäre einfach wichtig, die Bedürfnisse von allen abzufragen und ehrlicherweise vor allem von denen, die jetzt nicht die große Stimme in Berlin haben und die, wie gesagt, jeden Tag daran arbeiten, dass der Betrieb aufrechterhalten wird und die Mitarbeitenden ihr Gehalt bezahlt bekommen.
Das erinnert mich so ein bisschen an Brüssel. Als ich da war, da hieß es auch immer, also da ging es viel um Ressourceneffizienzstrategie, ne, Ressourcenwende und solche Themen. Und das war genau dieses, die Pioniere und Pionierinnen haben gar nicht die Zeit, sich in diese politische Arbeit einzusetzen. Ja. Und deshalb hatte damals Janis Potocznik, der war Umweltkommissar, eben gesagt, ihr müsst uns helfen, weil die, die sich nicht verändern wollen, die schreien am lautesten.
Ja.
Und die eigentlich die Veränderung nach vorne bringen, haben keine Kapazitäten dagegen. Nicht mal zu schreien, sondern erstmal zu sagen, was eigentlich alles gehen könnte. Gäbe es so ein paar Dinge, wo du sagst, wenn du reinhörst bei den Familienunternehmen, wo du sagst, die sind so richtig diesem Standort committed und würden gerne hier viel mehr in Bewegung setzen, was die sagen, was ihnen fehlt in der aktuellen Diskussion?
Ja, also ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen doof, weil wir über Innovation sprechen, aber Beständigkeit oder Verlässlichkeit in den Entscheidungen, das ist es, was vielen Familienunternehmen eigentlich fehlt. Also ich habe Familienunternehmen so erlebt, dass sie auch durchaus bereit sind, sich zu wandeln, zu innovieren, anders zu werden, aber sie wollen sich halt darauf verlassen können, dass das dann in einem Jahr immer noch so gilt und nicht, dass in einem Jahr dann irgendwelche Anforderungen plötzlich doppelt so hoch sind oder auch nur noch halb so hoch, ja. Also so diese Verlässlichkeit. Und ich glaube persönlich ja, dass uns insgesamt ein bisschen die Strategie fehlt. Ja. Wo wollen wir eigentlich hin? Was können wir eigentlich als Land, ja? Wir waren jetzt 50 Jahre plus Autoland, ja, mit der kompletten Industrie. Jetzt, auch wenn wir versuchen, egal wie das jetzt ausgeht, mit der Verbrennerdiskussion, Verbrenner aus, ja, nein, wann, wir werden im Jahr 2050, 2070 kein Autoland mehr sein. Ja, das ist, ne, das ist, wie die Gesellschaft sich entwickelt weltweit. Da müssen wir uns auch weiterentwickeln. Aber die Frage ist, was könnte eigentlich als nächstes sein? Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, der Mittelstand, die Familienunternehmen wären durchaus willens und auch fähig, sich darauf einzustellen. Egal, ob das jetzt irgendwie ist, wir sind irgendwie erneuerbare Technologien, wir sind besonders nachhaltig, wir gehen irgendwie in den KI-Bereich, wir gehen in den Deep-Tech-Bereich, wir sind der Medizintechnik-Sektor, egal was. Ich glaube, die können sich anpassen, die müssen nur wissen, wohin geht's und was braucht's dafür? Also so diese Stabilität, diese Strategie, die wir im Moment nicht haben, das ist das eine. Und das zweite ist einfach das ganze Thema Bürokratie runter. Und das sehe ich immer bei der Diskussion Nachhaltigkeit in Familienunternehmen. Ich habe dazu viel geforscht, ein Thema, was mich total interessiert. Und da sieht man aber so ein Dilemma, so ein Paradoxon. Mhm. Manche Studien zeigen, dass Familienunternehmen total nachhaltig sind und andere zeigen das absolute Gegenteil.
Vom gleichen Unternehmen? Also ist das also so Forschungsdesign oder?
Das sind nicht unbedingt die gleichen Unternehmen, aber wahrscheinlich schon. Meistens, man weiß ja gar nicht, welches Unternehmen da denn am Ende wirklich in der Studie drinsteckt. Aber wenn man sich dann anguckt, wie das auch gemessen wird, sobald die Messmethode ist, wie viele Reports habe ich, welche Zertifikate halte ich denn ein, ja, welche Standards halte ich denn ein, da fallen Familienunternehmen oft komplett runter, ja, weil die haben einfach niemanden, der sich nochmal hinsetzt und diese Reports schreibt. Wenn wir allerdings gucken, was wird eigentlich substanziell getan, ja, wer hat denn eigentlich schon die Energieversorgung erneuerbar gemacht, den Fuhrpark umgestellt oder auch die Produktionsmethoden so umgeändert, dass es irgendwie weniger Abfall gibt oder weniger toxischen Abfall, dann sind das oft die Familienunternehmen, weil das auch einfach zu ihrem transgenerationalen Denken passt. Ja.
Und ist da ein Unterschied zwischen dem Großen und dem Kleinen? Also ich meine, weil diese DAX-Konzerne sind ja schon länger auch in den Reporting-Auflagen drin, sind aber auch besser im Greenwashing. Und ich habe so das Gefühl, zumindest auf der jetzt CEO-Ebene, da geht es auch manchmal relativ opportunistisch zu. Ja. Während ich das schon auch bei großen Familienunternehmen gemerkt habe, wenn tatsächlich die Eigentümer selbst sagen, wir möchten das, dann wird weniger darüber gesprochen, aber es bleibt eine Orientierung, auf die man sich verlassen kann.
Und das auch dann ganz unabhängig, wo gerade die Politik hingeht und wie gerade der gesellschaftliche Diskurs ist. Also wenn die Werte der Unternehmerfamilie sind, dass die Umwelt geschützt werden muss, dann macht das Unternehmen das auch. Ja, genauso wie wenn die Unternehmerfamilie dafür steht, für ein soziales Miteinander, ein gutes Miteinander, dann prägt das auch die Kultur und dann wird das auch weiterverfolgt, ohne sich ständig zu fragen, was haben wir denn davon und kriegen wir hier noch eine Förderung oder hier noch ein Zertifikat. Das ist dann einfach in der DNA des Unternehmens drinnen.
Und wenn wir, also jetzt ging es ja gerade, weil du sagtest, Nachhaltigkeitsberichterstattung tatsächlich auch um viele Ausnahmen. Was jetzt nach diesem Omnibus auf der europäischen Ebene übrig geblieben ist, ist ja sowieso für, ich weiß nicht noch, für wie viel Prozent der Unternehmen noch relevant, ab 1000 Mitarbeitende, 450 Millionen Umsatz, da fallen ja viele raus. Die sind in ihren Zulieferpositionen dann aber noch betroffen. Da gibt es ja aber auch Angebote zur Vereinfachung, zur Standardisierung. Da habe ich auch Positionierungen gesehen aus dem Mittelstand, die das begrüßen. Aber vor allem, und da habe ich so das Gefühl, trennt sich gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Diejenigen, die ich jetzt gelesen habe an Positionierung, haben schon gesagt, wir brauchen diese Verbindlichkeit.
Ja.
Sprich das zu dem Verlässlichkeitsrahmen. Und dann pragmatischer. Also das Bürokratische wird ja häufig im Moment so angeschossen, dass alles dereguliert werden will, während die differenzierte Position würde ja sagen, nee, die Richtungssicherheit muss gegeben sein, damit ich überhaupt weiß, welche Märkte wird es wahrscheinlich geben, wo kann ich reingehen und wo wird politisch eben auch flankiert. Aber bitte einfacher machen, standardisierter machen, digitaler machen, an einem Ort anstatt an multiplen nochmal anders. Da ist ja viel in der Umsetzung, was man leichter machen könnte und schlanker machen könnte, ohne dass man gleich das Kind mit dem Bad ausschütten müsste.
Genau, und das ist ja momentan so das Problem auch, ja, dass wir immer nur in Entweder-Oder denken. Ja? Entweder wir machen das irgendwie mit 400 Seiten-Reports oder wir machen das einfach gar nicht. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so, das fasst unser Problem, das wir momentan haben, auch ganz gut zusammen, weil meiner Meinung nach wäre der richtige Weg zu sagen, ja, natürlich machen wir das. Also ich meine, ist ja irgendwo klar, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir brauchen den Weg zu mehr Nachhaltigkeit und müssen uns aber überlegen, wie wir das umsetzen, ohne dass wir dann alle mit vergraulen. Und das macht mich so ein bisschen traurig manchmal auch, weil ich das Gefühl habe, dass wir vor ein paar Jahren extrem gute Diskussionen mit dem Mittelstand, mit Familienunternehmen hatten, wie sie denn nachhaltiger werden könnten. Aber auch durch die ganzen medialen Diskussionen und so, ist das jetzt mittlerweile zum Teil beim Mittelstand ein verbranntes Wort. Ich bin immer am Suchen nach Synonymen, wie wir dann darüber sprechen, ja, weil einfach diese Assoziation da ist, ja, mehr Reporting-Arbeit. Und davon müssen wir halt irgendwie weg. Wir müssen wieder dahin, dass wir diese Dinge als Chance sehen. Und das ist ja eine echte Chance auch für die deutsche Industrie, für den deutschen Mittelstand, dass wir da richtig gut werden, gute Technologien entwickeln, die wir dann ja auch wieder exportieren können, statt der Autos, die wir gerade exportieren, und damit auch wieder unsere Wirtschaft ankurbeln.
Welche Botschaft würdest du denn dann für den wirtschaftlichen Diskurs mitnehmen? Weil mir geht das so gegen Strich, dass es meist die Wirtschaft wird dann das und das, wo ich das Gefühl habe, es gibt nicht die Politik, es gibt nicht die Wirtschaft, sondern es gibt immer eher Gruppierungen, die, du hast eben Werte gesagt, die teilen oder eben auch ein bestimmtes Mindset. Mhm. Also die einfach gesagt haben, na klar, es geht ja erstmal um eine Datenerfassung. Und wenn ich sage, ich will wieder blind steuern, ich will nicht mehr wissen, wie viel Wasser und hier und da ich verbrauche, dann ist das irgendwann eben auch ein Risiko. Die Finanzierer lassen ja auch nicht so richtig davon ab momentan. Das heißt, wie sollte denn dann differenzierter gesprochen werden können über die Wirtschaft? Also gerade wenn wir über Standort sprechen, weil für mich ist das auch momentan so defensiv. Alles muss irgendwie schneller, billiger, effizienter, leistungsbereiter werden. Aber die Frage, wofür? Wo geht's denn hin? Was macht diesen Standort eigentlich aus? Wo sind wir eben auch stolz drauf? Ja. Wo sind die Traditionen, an die man anknüpfen kann? Das sind ja alles so Dinge, die ich bei dir auch stark gehört habe, die Menschen ja motivieren.
Ja, ja.
Welche Allianz brauchen wir dafür? Oder welche Art von Gespräch brauchen wir dafür, um diesen Standort und im Grunde genommen dieses Fund von sehr diversifizierten Unternehmen anders ernten zu können?
Also ich glaube, wir brauchen vor allem eine entschleunigte Diskussion.
Okay.
Ja? Also eine Diskussion, das mehr Zuhören, so nicht des sofortigen Reagierens. Und eine Diskussion, wo wir wirklich, man kann jetzt nicht alle 3 Millionen Familienunternehmen befragen und zu Wort kommen lassen, aber wo man bewusst auch mal auswählt, mit wem man spricht und bewusst beispielsweise auch auf die kleineren Betriebe im ländlichen Raum hört, ja. Weil das ist auch etwas, was mir so ein bisschen in der Diskussion oft abgeht, wenn wir jetzt mit den ganzen Großunternehmen sprechen, die sitzen ja nicht immer, aber häufig dann auch irgendwo in den größeren Städten oder in den Speckgürteln, ja. Aber Deutschland ist nun mal ein dezentralisiertes Land. Und wenn wir jetzt irgendwo in die Schwäbische Alb gucken oder nach Niederbayern gucken, dann gibt's da ganz oft die mittelständischen Betriebe, die oft nicht mehr ganz klein sind, mittelgroß, und die einfach auch die wirtschaftliche Grundlage für diese kleineren Städte und Dörfer liefern. Und ich frage mich immer, was passiert eigentlich, wenn es die nicht mehr gibt? Ja, also wenn der Eigentümerin sagt, ich mag nicht mehr, mir reicht's, ich verkaufe das, ja. Und wenn das dann am Ende geschlossen wird, was machen wir dann eigentlich mit den ganzen Leuten, ja? Wenn die keine Arbeit mehr haben in ihrem Dorf, dann ziehen die alle in die ganzen Städte, ja? Dann haben wir noch ein größeres Problem mit Wohnungsbau und Ähnlichem. Also ich glaube, weil du nach dem Gespräch gefragt hast, entschleunigt, ja, mehr zuhören, mehr verstehen. Ich glaube, die Probleme sind zum Teil nicht verstanden und vor allem aber auch die Probleme von denen, die in den ländlichen Regionen sind, zu verstehen.
Vielleicht auch wirklich die Definitionen. Also jetzt kommt mir gerade Wertschöpfung in den Kopf, weil ich habe mal mit der Regionalwert AG eben mich auch beschäftigt, die ja gerade im landwirtschaftlichen Bereich sagen, wir müssen ja zusätzlich zu dem etwas limitierteren Ertrag, der da bilanziert wird, sagen, wie kann ich denn positiv bilanzieren, wenn ich beispielsweise den Boden wieder aufbaue, Wasser aufbaue oder eben diese Ausbildungsintensität ist ja wirklich bei Mittelständern deutlich größer als bei Konzernstrukturen. Das heißt, ich schaffe ja auch einen Beitrag zum Sozialkapital, Humankapital, wenn wir sagen, wo sind danach im Land die Innovationspotenziale, wenn Menschen gut ausgebildet sind, in einem guten Klima aufwachsen, dann sind sie vielleicht ja auch kreativer und empfinden die neuen Dinge. Oder eben die Zusammenhalt, das haben die versucht zu sagen. Alleine, dass dann eben in Krisensituationen gesagt wird, wir kennen uns, wir kooperieren bis hin zu, ich gebe dir mal Kredit oder Tokenwährung, um erstmal eine lokal zu stabilisieren. Das sind ja ganz andere Formen von Wertschöpfung, die traditionell A in der Bilanzierung oder in der Definition, Nein. wie wir das messen, ja. überhaupt nicht vorkommen. Und jetzt eben auch in dem Druck, der von außen kommt, woran wir uns messen sollen mit unserem Standort, völlig lächerlich gemacht werden zum ja. Teil.
Ja, und dabei ist das aber das, was eigentlich den Standort Deutschland oder die Standorte in Deutschland in der Vergangenheit auch ausgemacht hat, ja. Also wenn wir zurückgucken, so ins 19. Jahrhundert, das waren die deutschen Familienunternehmen, die dann ihren Mitarbeitern oft ganz günstige Mitarbeiterwohnungen angeboten haben. Natürlich war das auch gut fürs Unternehmen, ja, weil sie damit Mitarbeiter hatten, die glücklicher waren, weniger krank waren und länger geblieben sind. Aber der Wert für die Gesellschaft war natürlich unfassbar groß, weil die Leute sich plötzlich Wohnungen leisten konnten, in denen sie mit ihren Familien auch leben konnten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir momentan auch in der Diskussion so ein bisschen übersehen. Ja, vor allem, wenn wir dann sagen, naja, die Familienunternehmer, brauchen wir die eigentlich überhaupt noch? Weil so Familienunternehmer, wir reden ja manchmal auch dann darüber, dass die alle ins Ausland gehen. Ja, das ist natürlich irgendwie so Quatsch. Ja, so ein Mittelständler, der irgendwie so 2, 3 oder vielleicht auch nur eine Fabrik irgendwo auf dem Land hat, der kann nicht einfach die Fabrik umziehen ins Ausland. Die hat zwei Optionen. Erstens mal das Ganze fortzuführen und zweitens zu verkaufen. Und so ein Verkauf von einem Unternehmen, das ist jetzt per se nichts Schlechtes. Wir sehen seit ein paar Jahren immer mehr Verkaufsaktivitäten in Deutschland. Also als ich angefangen habe mit meiner Professur in Fallendar, war das noch ein ganz, ganz kleines Thema. Das ist immer mehr geworden über die letzten Jahre. Entweder weil es keine Nachfolger gab oder weil man einfach nicht mehr wollte. Und ich habe mit meinen Doktoranden danach mal angeguckt, an wem wird das eigentlich verkauft? Oft an Private Equity. Und ist das gut oder schlecht? Ich war total erstaunt, dass so die ersten Jahre nach einem Verkauf an Private Equity von vielen total positiv gesehen wurden.
Kannst du noch mal ganz kurz einmal sagen, Private Equity ist ja auch nicht immer das Gleiche, sondern dass wir da einmal auch empacken. Ja.
Genau, also mit Private Equity meinen wir Finanzinvestoren und ich meine jetzt ganz speziell die Finanzinvestoren, die ein Unternehmen kaufen zum entweder ganz oder mit einer Mehrheit und dann das Unternehmen erstmal in 4 bis 6 Jahren total umkrempeln. Neues Management-Team, neue Prozesse, neue Produkte, neue Märkte und so weiter und so fort. Und interessanterweise wird das von vielen auch Mitarbeitenden erstmal ganz positiv gesehen. Ja, die freuen sich, dass es vorangeht, dass es Wandel gibt, was übrigens auch zeigt, dass Familienunternehmen sich ändern können. Aber das Problem ist, dass wir keine Strategie haben, was mit diesen Familienunternehmen danach passiert.
Weil die typischerweise wieder rausgehen, ne? 5 bis 7 Jahre oder so.
Genau, und die müssen rausgehen. Mhm. Ja, die haben noch nicht mal eine Option, sondern das ganze Geschäftsmodell von den Private Equities ist darauf ausgelegt, dass sie quasi rausgehen und mit Gewinn verkaufen. Ja? Sonst steigen denen quasi ihre Leute, die Geld hineingesteckt haben, aufs Dach. Und dann verkaufen die an einem weiteren Private Equity und an einem weiteren Private Equity. Und irgendwann gehört dann das Familienunternehmen, eine Private Equity Firma am anderen Ende der Welt, die wahrscheinlich den Standort noch nicht mal auf der Landkarte finden würde und sich sicherlich nicht um die Mitarbeitenden, um die Innovationskraft und um den Standort auch kümmert. Und deswegen müssen wir uns eigentlich überlegen, was soll eigentlich mit all diesen Unternehmen passieren? Was sind eigentlich gute Konzepte? Und ich glaube, wir haben in Deutschland ausreichend Kapital. Ja, Family Offices ist so ein Begriff, also Unternehmerfamilien, die irgendwie ausreichend Kapital haben. Deutsche Private Equities, die vielleicht eher langfristiger auch denken können mit entsprechenden Geschäftsmodellen. Das sind gute Käufer, ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir am Ende nicht so eine Entkopplung haben von unserem Standort und den Eigentümern ganz am anderen Ende der Welt, weil das ist ein bisschen so wie mit diesem kochenden Frosch, dem Frosch im kochenden Wasser. Man merkt das erst nicht, weil die ersten Jahre noch ganz gut funktionieren und irgendwann stellt man dann aber fest, dass man sich in eine Situation gebracht hat, aus der man ganz, ganz schwer oder vielleicht auch gar nicht mehr wieder rauskommt.
Ja, das Wichtige ist ja der Perspektivwechsel. Ne? Und deshalb, also ich finde manchmal Investition und Extraktion sind da eigentlich ganz hilfreich. Weil wenn ich reingehe und sage, ich gehe da rein, nur um mehr Geld zu machen und weiß das schon von Anfang an, das muss das übergeordnete Ziel sein, dann kommt noch eine bestimmte Fristigkeit dazu, die auch mit festgelegt ist. Ja, dann ist das andere eher so Manövriermasse.
Genau.
Während umgekehrt würde ich ja sagen, Geld und Kreditaufnahme sollte das Mittel zum Zweck sein, um etwas in der kontinuierlichen produktiven Verbindlichkeit halten zu können. Das ist ja umgekehrt auch dann das Argument gegen eine Erbschaftssteuer, dass man sagt, das Unternehmen soll fortbestehen können und deshalb braucht es eine gewisse Liquidität. Das ist aber jeweils eine andere Perspektive, mit der ich auf ein und die gleiche Einheit, ein Unternehmen eben drauf schaue. Und deshalb hatte ich auch wirklich das Gefühl, wir müssen da echt ein bisschen entspannt vielleicht auch über Eigentumsstrukturen sprechen können.
Ja.
Weil auch Unternehmensrecht und wie die Gefasstheit ist, also die rechtliche Gefasstheit ist ja auch in den USA sehr stark verändert worden, bis hin, dass große Konzerne auf einmal wie Rechtspersonen behandelt wurden. Also es fällt ja auch nicht vom Himmel. Und damit ist dieser Shareholder-Orientierungszwang, den du vorhin beschrieben hast, ja auch nochmal intensiviert worden.
Genau.
Und deshalb finde ich so Suchen wie Purpose-Unternehmen zum Beispiel spannend, wo jetzt ja nochmal ein Vorschlag ist einer Rechtsform, die so Zwischenstift und eben ganz privatem Eigentum, das Verantwortungseigentum positioniert, was eben dann andere Möglichkeiten auch bietet, das Kapital im Unternehmen zu halten und die Eigentumsstrukturen eben leichter verändern zu können, ohne dass das die Substanz gefährdet.
Ja.
Das heißt, da ist ja ganz viel Spielraum, wie man das Unternehmen und damit auch Unternehmertum ja konzipieren und koordinieren könnte. Aber darüber reden wir gar nicht.
Ja, weil wir wieder eben in dieser dichotomen Diskussion sind. Also ich hatte vor ganz vielen Jahren schon auf einer meiner Familienunternehmensveranstaltungen in Fallenda einen Vortrag zum Thema Verantwortungseigentum, weil ich das wunderbar finde. Ja, und ich kenne total viele Familienunternehmer, die es auch gut finden. Es gibt aber auch ein paar, die finden das ganz, ganz schrecklich. Dann habe ich die mal gefragt. Leute, was habt ihr denn? Ja, also warum seid ihr so gegen diese neue Form? Und die Aussage war, wir haben Angst, dass einfach nicht der Platz ist für all die unterschiedlichen Formen, sondern dass man dann sofort sagt, dass jedes Familienunternehmen jetzt ein Verantwortungseigentum sein muss. Ja? Und das kann es ja auch nicht sein. Ja? Also ich glaube, wir brauchen in Zukunft eine Bandbreite einfach vom Familienunternehmen, das börsennotiert ist, bis zum kleinen Mittelstand, das Verantwortungsunternehmen, die Familienstiftung oder vor ein paar Jahren war der Textilhersteller im Gespräch, der eine Mitarbeiterstiftung als neue Eigentümerstruktur haben wollte. Ja. Dann ein paar Private Equities braucht man wahrscheinlich auch, um schnell Geld in manche Bereiche zu werfen. Einige Family Offices, die ähnlich wie Private Equity investieren, aber dafür langfristiger und ohne Gewinnmaximierung. Und ich glaube, wir brauchen diese ganze Bandbreite, dann könnte was wirklich Schönes passieren, aber das passt halt leider nicht in eine Headline einer Zeitung und lässt sich halt auch nicht in 3 Minuten erklären.
Aber im Prinzip, wenn ich so überlege, das Unternehmertum ist ja immer mit Entrepreneurship, diesem unternehmerischen Denken, so, da kommt das ja durch. Mhm. Also wenn du das so beschreibst, dann ist ja eigentlich der Variablenraum und das, was wir an Möglichkeiten hätten, um jeweils Lösungen für Antworten auf Probleme, Bedürfnisse, Chancen zu finden, wäre ja eigentlich da.
Ja.
Wie kriegen wir das? Ist der lokale Raum dann erstmal das, wo es einfacher wird? Die Zusammenarbeit vielleicht zwischen der Kommune, also sprich einer Stadtregierung oder einer rural betrachtet vielleicht einer Gemeinde? Müssten die Bundesländer da mal ein bisschen mehr Raum lassen, dass dort mehr Entscheidungen getroffen werden können? Also wie kriegen wir dieses Unternehmerische vom Produkt oder der Dienstleistung bis zur Konfiguration hochskalieren?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wir müssten uns einfach in Deutschland nochmal überlegen, was sind eigentlich Themen auf Bundesebene und was sind Themen, die wir weiter unten besprechen müssen. Und es gibt Themen, also meine persönliche Meinung ist, dass man eigentlich das ganze Bildungsthema deutlich vereinheitlichen müsste, weil nur so schafft man dann wirklich auch Innovation und Erneuerung, ja, statt wenn jedes Land vor sich selbst hinwirkt. Das Wirtschaftsthema aber, genauso wie das Energiethema, das sind so Themen, die kann ich eigentlich nur auf unterster Ebene, kommunaler Ebene oder vielleicht noch irgendwie auf Landesebene so richtig anpacken. Weil ganz ehrlich, eine Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern sieht anders aus, hat andere Probleme aber auch andere Chancen als die in Bayern beispielsweise. Ja? Die Stadtstaaten haben eine ganz andere Ausgangssituation als jetzt ländliche Gebiete, wie wir sie in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg auch haben. Und wir machen manchmal meiner Ansicht nach den Fehler, dass wir Lösungen suchen, die für das ganze Land gelten. Und das sieht man beispielsweise bei der Energiefrage. Ja? Es gibt einfach Teile, da haben wir unglaublich viel Wärme im Boden. Und es gibt Teile in Deutschland, da scheint die Sonne öfter oder der Wind weht mehr. Und es gibt einfach Teile, da habe ich nichts von all dem. Und wenn ich aber versuche jetzt, das gleiche Konzept, die gleichen Förderrichtlinien über das ganze Land auszurollen, dann werde ich am Ende immer suboptimale Lösungen haben. Das heißt, eigentlich bräuchten wir das von unten hinauf in Diskussion dann mit sehr, sehr regionsspezifischen Lösungen. Das würde gut funktionieren. Das Problem ist halt, die Lösung lässt sich nicht so wirklich sexy verkaufen. Und zweiter Punkt, es ist halt einfach verdammt viel Arbeit. Ja.
Strukturwandel nochmal auf einer ganz anderen Ebene, ja. Ne? Auf der administrativen und organisierenden. Mhm. Und damit hätten wir wieder so eine Längerfristigkeit. Mhm. Ich musste auch vorhin, als du das ausführtest mit den Orientierungen, wirklich überlegen, wie kriegen wir das in den politischen Raum auch zurück. Ne? Mhm. Also was da so das Quartalsergebnis im Konzern ist, ist die Sonntagsfrage bei der Politik. Und weder noch ist besonders hilfreich, wenn es tatsächlich darum geht, langfristig zu gucken. Ja. Und dann Wiederwahl ist die Währung. Der Aktienkurs ist das Erfolgskriterium, sehen wir auch, dass mit Aktienrückkäufen und Dividendenorientierung nicht unbedingt die Reinvestitionen in die Innovation des Geschäftsmodells priorisiert werden. Das heißt, für den Standort, um sich auch so ein bisschen aus diesem Druck raus zu befreien, weil das macht mich im Moment fertig, dass wir uns einfach von den USA sagen lassen, ihr müsst den gleichen Produktivitätszuwachs haben wie wir, den gleichen Energiepreis wie wir, das gleiche Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja völlig ignorant dessen, dass es unterschiedliche Voraussetzungen sind und stellt auch nicht die Frage, ob wir eine Gesellschaft sein wollen wie dort. Genau. Oder jetzt die Vergleiche mit China. Natürlich gibt es dann auf der Gesamtkostenebene, die sich zusammenbildet, Herausforderungen im Preis, im Markt zu bestehen. Aber es gibt ja auch da Möglichkeiten, tatsächlich auch politisch zu unterstützen und vor allem nicht aus dem Blick zu verlieren, wo wollen wir denn hin? Also wie soll dieser Standort in sich gesamt in Zukunft aussehen?
Ja, das erinnert mich gerade an eine Diskussion, die wir vor ein paar Jahren in der Familienunternehmensforschung hatten. Da gab es nämlich Stimmen, die haben sich vor allem auf die Nachteile von Familienunternehmen konzentriert. Ja, wie, ja, dass die Familie vielleicht nicht immer die Besten an die Spitze kommen und so. Und hat dann eigentlich sozusagen als Conclusio gehabt, Familienunternehmen müssen mehr werden wie Nicht-Familienunternehmen. Das klang im ersten Moment gut, ist aber natürlich totaler Blödsinn, ja, weil wenn man das verfolgt als Familienunternehmen, bedeutet das am Ende, dass man eigentlich ein schlechtes Nicht-Familienunternehmen ist, ja. Also wenn man das so in der Physik mal beschreiben würde, das ist so eine Asymptote, man nähert sich an, man ist aber nie genauso gut, ja, weil Nicht-Familienunternehmen haben eigentlich immer noch so ein paar Aspekte und die ganzen familienunternehmensspezifischen Stärken, die man vorher hatte, die hat man aber irgendwie mit dem Bade ausgeschüttet, ja, weil man ja werden wollte wie ein Nicht-Familienunternehmen. Deswegen sagen wir jetzt den Familienunternehmen, guckt euch die Nicht-Familienunternehmen an, guckt, ob es da irgendwas gibt, was ihr auch übernehmen könntet, beispielsweise in Bezug auf Innovationsförderung. Wisst aber auch, was eure Stärken sind, baut eure Stärken aus und guckt, wie ihr mit euren Schwächen umgeht und ob man da irgendwie sinnvoll was loswerden kann. Und genauso, finde ich, müssten wir auch auf unser Land gucken, dass wir uns mal fragen, was haben wir eigentlich für Stärken? Ja? Und die gehen momentan ein bisschen unter, aber wir haben halt schon noch sehr schlaue, gut ausgebildete Leute da und eine Infrastruktur, die mit ein bisschen mehr Invest auch wieder top sein kann, gute Ideen, eine nicht ganz so schlechte Lage und so weiter und so fort. Aber wir müssen uns überlegen, was können wir eigentlich machen? Wo wollen wir hin? Und was sind unsere Stärken? Statt zu überlegen, wie können wir, sei es egal, ob das jetzt China oder USA ist, wie können wir den anderen nacheifern?
Und vor allem Europa, ne? Also da denke ich im Moment immer wieder drüber nach, bitte jetzt nicht aus dem Blick verlieren, dass die eigentliche Garantie für diesen Standort ein europäisches Weiterdenken ist. Angefangen von 55% der Exporte in diesen Binnenmarkt und dann natürlich aber auch dort eine größere Übereinkunft in dem, was die grundlegenden Werte von Wettbewerbsfähigkeit sein sollen. Im Draghi-Report waren sie noch klar ausbuchstabiert. Jetzt muss man schon wieder um Nachhaltigkeit, so hat er es zumindest ja noch zusammengefasst, innerhalb einer nachhaltigen Umwelt mit hohen Sozialstandards. Jetzt haben wir schon wieder das Gefühl, das muss man rechtfertigen. Ja. Und da vielleicht noch mal zum Schluss für dich die Frage, weil ich das so wahrnehme und ich kenne es, es ist ja auch unangenehm in der Öffentlichkeit zu stehen und angemeckert zu werden. Neben dem Appell, dass wir mal ein bisschen sachlicher und ruhiger widersprechen, wie kriegen wir denn nochmal Mut oder Bereitwilligkeit, eins von beiden, bei den wirtschaftlichen Akteuren gestärkt, die im Grunde genommen ganz in Ruhe hier wirklich zukunftsorientiert unterwegs sind und auch wissen, dass es dafür bestimmte Rahmenbedingungen braucht. So eine Corporate Political Responsibility habe ich das immer mal genannt. Und es kommt so oft zurück, wir sind ja nicht politisch, aber es geht ja nicht darum, parteipolitisch zu sein, aber anzuerkennen, ohne bestimmte Rahmenbedingungen ist es auch schwer, das zu bilanzieren, beispielsweise mittelfristig eben woanders stehen zu wollen und umzubauen.
Wir haben das mal vor einer Weile als Haltung zeigen betitelt, dass man, ne, auch wenn man sich jetzt nicht parteipolitisch irgendwie beteiligt als Unternehmer, dass man trotzdem Haltung zeigen muss, dass man zum Beispiel die Werte, die man selber im Unternehmen lebt, auch nach außen tragen soll. Jeder auf seine Weise. Der eine oder die eine Nachfolgerin vielleicht auf TikTok oder Instagram, der andere Unternehmer oder Unternehmerin vielleicht im Interview. Aber wir haben hier in Deutschland ja diesen Begriff der Hidden Champions. Und wir waren da unglaublich, oder wir sind auch immer noch unglaublich stolz auf die 1600 Hidden Champions, die
von
wir in Deutschland.
4000 insgesamt auf der Welt, habe ich gelesen.
Das sind schon echt viele, ja, die man zum Teil auch gar nicht kennt. Also ich finde das immer noch Wahnsinn. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in Koblenz und jedes Jahr lerne ich ein neues, tolles Familienunternehmen kennen. Das Ganze in der Nähe sitzt, von dem ich aber nichts wusste. Das sind alles so Hidden Champions, die einfach in der Vergangenheit gesagt haben, wir tun Gutes im Unternehmen, aber wir reden nicht drüber. Weil wir sind ja B2B, deswegen muss unsere Marke gar nicht so bekannt sein. Und das hat 50 Jahre hindurch gut funktioniert, aber jetzt haben wir mehrere Probleme. Ein Problem ist, die jungen Leute kennen da die Unternehmen gar nicht. Die wollen da vielleicht gar nicht anfangen. Ja? Und wenn wir keine jungen Leute haben, die in diese Hidden Champions gehen, dann werden die auch nicht weiter wettbewerbsfähig sein. Die brauchen ja Innovation, die brauchen den Input. Und auf der anderen Seite, wenn niemand weiß, was für tolle Unternehmen wir in der Region haben, dann führt das dazu, dass wir einfach weiter das tun, was wir gerade tun, nämlich jammern, wie schlimm alles ist. Und deswegen, glaube ich, müssten die Hidden Champions wirklich dieses Hidden aus ihrem Namen streichen. Champions bleiben, ja, absolut, aber irgendwie...
Committed Champions.
Committed, ja, der Begriff gefällt mir, genau. Committed Champions, die auch darüber sprechen, die das weitermachen und wo wir einfach auch rauskommen aus der Frustration und sehen, Mensch, wir haben so tolle Unternehmen in Deutschland, lasst uns doch damit weiterarbeiten, lasst uns da auch neue solche Unternehmen gestalten, weil wir können sie ja doch noch.
Und dann den Appell wirklich an die Politik, hört auf, die ganze Zeit ständig alles wieder in Frage zu stellen.
Ja.
Dann nehme ich das jetzt quasi als Finales mit. Wir brauchen dieses Zielbild für den Standort, bevor wir überhaupt darüber diskutieren können, woran wir die Wettbewerbsfähigkeit dieses Standorts messen lassen wollen.
Ja.
Weil einige sind einfach nur eine Abwärtsspirale und wir möchten eigentlich ganz gerne zeigen, dass ganz andere Sachen möglich sind.
Genau.
Nadine, tausend Dank dafür. Sehr, sehr spannend, deine Forschung. Und ich glaube, ich komme mal mit.
Sehr gerne. Du bist jederzeit eingeladen. Danke für das Gespräch.
Danke dir. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll. Ein Science-Society-Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit und euer Feedback. Besonders dankbar sind wir all denjenigen, die durch einen finanziellen Beitrag unsere Arbeit hier möglich machen. Wenn auch du Lust hast, Neudenken zu fördern und aktiv mitzugestalten, dann schau gerne einmal in die Shownotes, wie das geht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.